Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die Ehre, Sie an diesem Vormittag in der Moderation begleiten zu dürfen. Ich bin Geschäftsführerin des Instituts für medizinische Anthropologie und Bioethik. Und wir als Institut sind bemüht, in einem interdisziplinären Dialog immer wieder aus der Vogelperspektive auf die Themen zu schauen. Und ich bin sehr froh und fast überwältigt über das große Echo, das dieses Thema nun hervorgerufen hat. Ethisch fundiertes Handeln braucht Reflexion. Sie nehmen sich Zeit und ich werde Ihnen sagen, es wird Ihren Stress abbauen. Es war schon Seneca, der mit anderen Worten formuliert hat und gesagt hat, der größte Stressfaktor ist nicht die Arbeit, der größte Stressfaktor ist nicht über die Grundlagen unseres Handelns nachzudenken. Und wir haben heute die Gelegenheit und nehmen uns einen ganzen Tag, um über die Grundlagen unseres Handelns im Umgang mit Sterbenden nachzudenken. Wir wissen, der Tod ist weder ein medizinischer noch ein pflegerischer Gegenstand, sondern ein zutiefst menschlicher. Und wir wissen auch, wie groß die Herausforderung ist, genau aus diesem Punkt, nämlich dass der Tod ein menschlicher ist und bleibt, mitten in einem medizinischen Hochleistungsbetrieb und einer rundum Pflegeversorgung so leben zu können. Ich freue mich, dass ausgewiesene Experten und prominente Vortragende dazu heute gehört werden können. Ich freue mich aber auch schon sehr auf die vielen, vielen Diskussionsbeiträge, die aus dem Publikum kommen werden und fordere Sie schon jetzt auf, mitzunotieren, wenn Sie innerlich aufschreien, vielleicht bei einer These, die Ihnen etwas gewagt vorkommt, notieren Sie. Es ist wichtig, dass wir nachher in eine gute Diskussion kommen. Also bevor wir uns denkerisch in den Vormittag stürzen, darf ich noch einige technische Hinweise und Details zum Ablauf verlautbaren. Also die erste Bitte von Seiten der Technik, wenn es Ihnen irgendwie möglich ist, weil Sie eben kein krankes Kind zu Hause haben oder so, wo Sie dringend erreichbar sein müssen, die Handys auf Flugmodus stellen oder ausschalten. Die Technik bittet darum, weil es immer wieder zu Interferenzen kommen kann mit dem Mikro. Also sozusagen lebensbedrohliche Ausnahmen sind natürlich erlaubt, aber ansonsten bitten wir darum. Die Vorträge der Tagung werden in zwei Tagungsbänden erscheinen in unserer Zeitschrift Imago Hominis. Sie haben Bestellkarten im Programm. Wenn Sie daran Interesse haben, können Sie einfach auch diese Bestellkarten bei der Registrierung heute schon abgeben. Sie haben vielleicht gesehen schon, wir haben einen Büchertisch mit sehr interessanten Büchern. Ich darf hier auch Werbung machen für die Bücher der Referentinnen und Referenten, die hier aufliegen. Schmökern Sie. Ob dabei Bücher dabei sein werden, die Sie unter den Christbaum jemand anderem legen werden bei diesem Thema, weiß ich nicht. Aber möglicherweise ist eine sehr interessante Nachttischlektüre für Sie auch dabei und Nachschlagewerke auch für die tägliche berufliche Praxis. Weitere Bitte im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit bitten wir darum, am Ende der Tagung diese Plastiknamenschilder in die Box zu werfen, die draußen steht bei der Registrierung, ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Hier sind unglaublich viele interessante Leute. Jeder von Ihnen bringt eine Expertise hier ein. Mein Aufruf, nutzen Sie die Pausen, nutzen Sie das Anstellen vor dem Mittagsbuffet. Der Hunger wird schon groß sein, es tut einem leichter, wenn man mit den anderen beginnt zu reden, dann vergisst man den Hunger auch leichter und hält das Warten besser aus. Aber vor allem, wir wünschen uns bei diesen Tagungen auch, dass es zu Vernetzungen kommt. Ja? Und sprechen Sie doch einfach Ihren Sitznachbar, Ihre Sitznachbarin an. Also Sie werden hier tolle Leute kennenlernen. Letzter Punkt, ich bin eine gefürchtete Moderatorin als Hüterin der Zeit und der Professor Kolland hat mir vorher überhaupt das Pouvoir gegeben, unternehmen Sie alles, um mich zu stoppen. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Wir werden das aber irgendwie geregelt, geregelt über die Bühne gehen. Also ich werde aber unangenehm sein und darf mir erlauben, den Referenten sozusagen 5 Minuten vor Ende der Zeit zu sagen, sie haben noch 5 Minuten. Wir werden dann nach den ersten beiden Keynotes in eine Pause gehen und nach Abschluss der 4 Keynotes des Vormittags in eine Podiums- und allgemeine Diskussion eintreten. Ich darf noch unseren ersten Referenten begrüßen, Universitätsprofessor Dr. Franz Kolland, der vielen von Ihnen ein Begriff sein wird hier, nicht nur in Österreich. Er ist Universitätsprofessor für Soziologie an der Universität Wien und ist einer der führenden Köpfe in unserem Land im Bereich der Forschung in der sozialen Gerontologie. Seit 2012 ist er Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Gerontologie und soziale Innovation der Universität Wien. Und er hat 2015 eine umfassende Studie publiziert über eine neue Kultur des Alterns. Und da ist mir, also ein Gedanke ist mir da haften geblieben, wo Sie darüber sprechen, wir müssen sozusagen etwas kritisch einen überhöhten Autonomiebegriff in den Blick bekommen. Sie sagen da, es gibt eine gewisse Form von Unabhängigkeitsideologie heute, die verkennt, dass der Mensch ein interpersonales, sozial-kommunikatives Wesen ist. Und erst wenn wir darüber neu nachdenken, wie der Mensch eigentlich gebaut ist, wird es uns auch gelingen, eine neue Kultur des Sterbens zu ermöglichen. Also das Sterben wird ausgegliedert, auch weil wir halt immer individualistischer denken. Ich freue mich jetzt auf Ihre Ausführungen, wie wir das Sterben aus dem gesellschaftlichen Tabu holen können.
Danke vielmals. Schauen wir, ob die Präsentation kommt. Der Herr hinten, jawohl, wir sind schon da. Also ich begrüße Sie, freue mich bei Ihnen zu sein, lege noch etwas nach. Vorher war so der Punkt, Sie haben gesagt, Österreich hat so ein besonderes Verhältnis zum Tod und Sterben. Ich möchte nur noch was Wienerisches nachlegen. Sie wissen ja alle, wie der Wiener Lebenslauf ausschaut. Nicht? Als Wiener, Wienerin werden Sie beziehungsweise als Wiener, als Sängerknabe geboren, Sie leben dann als Lipizzaner und sterben dann als Hofrat. Also insofern ist eine ganz wichtige Form, nicht? Also als Hofrat, Hofrätin zu sterben, ist was anderes, als irgendein Ausländer stirbt. Also es hat eine ganz besondere Qualität. Also ich möchte in diesem meinem 30 Minuten, die ja für einen Universitätsprofessor, der gewohnt ist, 90 Minuten zu reden, das ist ja unmöglich. Also schauen wir mal, was wir da hinbekommen. Also ich möchte auf etwas hinweisen, was vielleicht meine Nachredner dann nicht so stark tun werden. Also das Thema ist Tod und Sterben. Ich möchte Sie stärker noch darauf hinweisen, dass die Tabuisierung schon früher beginnt, nämlich die Tabuisierung oder die Problematik eigentlich schon damit beginnt, dass wir das Alter verdrängen. Also ich rede, da wir ja primär im Alter sterben, wir sterben nicht in anderen Lebensphasen, sehr viel weniger. Der Tod ist ein Alterstod. Deshalb möchte ich auch sehr stark auf das Alter fokussieren, um zu zeigen, woher eigentlich diese Problemlagen oder diese mangelnde Berücksichtigung oder mangelnde Diskussion kommt. Also ich möchte über Langlebigkeit, über Familie, über Sterben und Tod, da mache ich so eine kleine Geschichte, nachdem ich der erste Sprecher bin, so eine Einführung, wie wir das aus der Sozialwissenschaft sehen, und es sind Forschungsergebnisse. 2 Bücher, die ich Ihnen anraten möchte, lesen Sie diese, die Mediziner kennen diese, Atul Gawande. Also als ich Medizin studierte, lernte ich eine Menge, aber nichts über Sterblichkeit. So beginnt diese Einleitung und ein insgesamt sehr, sehr schönes Buch, das ich Ihnen ans Herz legen möchte. Und ein zweites, selbstverständlich, niemand kann über Sterben reden, ohne Borasio gelesen zu haben. Das geht schlicht und einfach nicht. Es ist ein großartiges Buch als solches, kann ich nur empfehlen, das gehört zu diesen Dingen. Auch hier die Frage immer, warum beschäftigen wir uns damit, weil wir Angst haben. Ich glaube auch, dass Professor Gronemeyer dann durchaus auf solche Dinge eingehen wird und das dann auch stärker behandeln wird. Das mache ich jetzt nicht. Ich möchte Ihnen zunächst einmal Trivialitäten bringen. Diese Sterben und der Tod hat etwas zu tun mit dem Älterwerden, hat damit zu tun, dass diese Hochaltrigkeit stark zunehmend ist, dass wir im Jahr 2075 1,2 Millionen Hochaltrige haben werden. Und dann wird sozusagen diese Frage noch einmal viel stärker in den Vordergrund treten, als eine, die am Lebensende eintritt. Auch was Sie sehen, nicht, Sie leben länger, die Lebenserwartung hier zwischen Männern und Frauen doch deutlich unterschiedlich, aber dieser starke Anstieg, das heißt der Tod, das Sterben kommt sehr spät, aber er ist immer da als solches. Und die Frage, die man immer stellen kann, wieso leben denn die Männer kürzer, die haben ja ein bisschen ein Problem, die da drinnen sitzen. Also sie leben deshalb kürzer, weil sie manchmal Verhaltensweisen zeigen, die als solches nicht besonders günstig sind für die Langlebigkeit. Nehmen Sie einen Gedanken mit, der ganz wesentlich ist für diese Frage, die wir diskutieren, nämlich was ist entstanden in den letzten 150 Jahren, dass wir uns in eine Welt hineinbewegen, die von einer unsicheren zu einer sicheren Lebenszeit geführt hat. Wir haben noch vor 150 Jahren, konnten Sie jederzeit sterben, jederzeit durch eine Epidemie, Infektionserkrankungen, wie immer aus dem Leben gerissen werden. Das ist heute nicht mehr so. Ich sage Ihnen, so wie Sie da sitzen, Sie werden lange leben. Sie glauben es mir nur nicht. Aber das ist so. Und das bedeutet von daher eine ganz andere Auseinandersetzung mit dieser Frage des Sterbens und des Todes, weil das nicht etwas ist. Sie brauchen nicht darauf hoffen, dass Sie vom Sessel fallen und gleich tot sind. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Diese Wahrscheinlichkeit sollten Sie nicht im Vordergrund haben. Also das ist etwas, was wir von Arthur Imhoff haben, einen deutschen Sozialhistoriker bzw. Sozialdemografen. Nicht diese unsichere zu sicheren Lebenszeit, diese Rektangularisierung, wir sterben nicht mehr so wie 1870 in jedem Lebensalter, sondern stark verzögert und dann ziemlich auf einmal. Nicht? Also wenn wir dann dieses 85., 90. Lebensjahr erreicht haben. Also diese sichere Lebenszeit kommt so quasi daher, dass es wird nicht durch Gewalt beendet, wir leben in einer friedlichen Gesellschaft, wir werden kaum einen medienwirksamen Tod sterben, Baldo Blinkert sagt, wir sterben ganz banal durch Krankheit oder ein Altersgebrechen. Zweites Element in diesem Wandel ist die Familie. Das Alleinleben ist eine vorhergehende, enorme Herausforderung für die Frage dieses Sterbens. Würden wir in der Familie hochaltrig werden, mit vielen Menschen gemeinsam, würde sich das ganz anders darstellen, als es sich darstellt durch dieses Alleinleben. Und Sie sehen, dass das bei den Frauen, bei den über 80-Jährigen, deutlich mehr als die Hälfte lebt allein und hat von daher eine ganz andere Situation. Zweite ist Verwitwung, auch das ist ein Thema, das wir als solches haben und das wir als solches im Blick haben sollten. Was bedeutet das, was hat das für Einflüsse auf dieses Sterben? Nicht der Wandel der Familie, wir leben in einer Bohnenstangenfamilie, lange in einer nachelterlichen Gefährtenschaft und wir haben eine Great Divorce Revolution. Sie werden manche von Ihnen sich scheiden lassen, was Sie heute noch nicht glauben, weil Sie glauben, dass Scheidung was von Jungen ist. Das ist sozusagen Geschichte. Sie werden auch in Zukunft sich scheiden lassen. Schauen Sie auf Ihren Partner und sind Sie nicht gekränkt, wenn er sich verändert. Vielleicht geht es sich dann aus. Aber es ist sozusagen ein wesentlicher Punkt, dass wir hier gesellschaftlich fundamentale Änderungen sehen und die wirken letztendlich auch darauf, wie dann dieser Tod ist, wie dieses Sterben sein wird, ob das allein ist oder im Kreis von einer merkwürdigen Sammlung von Familienmitgliedern. Nicht? Und wir haben, was wir auch noch sehen, ein hohes Suizidrisiko bei älteren Männern. Also ich habe die Männer eh schon mehrmals adressiert. Sie, wie ich mit Ihnen, wir sind leider nicht gut aufgestellt. Also das ist so, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen. So, jetzt komme ich zum engeren Thema Sterben und Tod bis ins 19. Jahrhundert, dieser traditionelle, gezähmte Tod, der Tod ist innerhalb weniger Tage eingetreten, hohe Sterblichkeit, Religion war zentral. Also der Priester war sehr zentral, der Tod war allgegenwärtig, wir haben mit dem Tod gelebt. Jederzeit hat er sie abrufen können. Gestorben wurde zu Hause, im eigenen Heim. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich dann schon einiges geändert, der moderne, der verbotene Tod, und das war auch im Eingang schon davon die Rede. Also die Orientierung bietet nicht mehr die Religion, sondern der Arzt. Darum sitzen ja auch die Ärzte hier. Wir sind hier nicht Es ist ja interessant, dass die Bischöfe nicht da sind, weil es nicht mehr ihre Fragestellung ist. Es ist die Fragestellung der Medizin geworden. Also das hat sich da in diesem 19. Jahrhundert herausgebildet. Der Tod ist nicht mehr spirituelle Passage, sondern natürlicher Vorgang. Und mit wissenschaftlichen Mitteln wird alles versucht, um den Tod hinauszuzögern. Nicht, es ist sozusagen, es geht um die Kontrolle des Todes. Also es hat sich sozusagen die Spiritualität davon gemacht, ein Stück weit. Nicht in dieser Entwicklung. Und das hat auch zu völligen Veränderungen geführt, wie dieser Tod ausschaut. Gestorben wird im Krankenhaus, an Schläuchen. Der Tod bedeutet ein Scheitern der Medizin. Das ist auch, warum der Arzt dann sehr oft davon rennt, weil er ja das Gefühl hat, jetzt ist er gescheitert. Nicht? Also an dieser, weil er tut ja alles, um das zu erhalten. Nicht? Ein unerwünschtes Ereignis, wurde der Tod auch der öffentlichen Wahrnehmung entzogen, in das Hinterzimmer des Krankenhauses, in die Bäder wurden sie geschoben, was immer wir da in unseren frühen Forschungen in den 80er Jahren gesehen haben. Das war ja wirklich grauslich, was man da sozusagen sehen musste. Nicht? Ein guter Tod, rasch. Ich möchte gleich noch einmal die Bilder zeigen. Ich habe sozusagen die allerneuesten Daten Ihnen hier aus der Statistik Austria. 2016 49% im Krankenhaus, 19% im Pflegeheim, 26% zu Hause. Schauen wir es uns noch einmal an. Sie haben hier also als erstes die Krankenanstalt 50.000 1990, etwa 40.000 2016. Wir haben das Heim, das stark zunimmt, also das Pflegeheim als Ort des Sterbens von 5.000 etwa 1990 auf 15.000 im Jahr 2016. Und wir haben auf der anderen Seite eine leicht abnehmende Kurve, was das Sterben zu Hause anbelangt. Also das ist so in etwa das Bild, was auch ganz wichtig ist, dass Sie für den ganzen Tag im Kopf behalten, wo ist der Ort des Sterbens, wo findet das als solches statt. Wobei man auch, das ist auch eine schwierige Frage heute, was ist überhaupt Sterben und was ist Tod? Die Zeit spielt hier eine große Rolle. Wir sterben zum Teil viel früher, als wir dann tatsächlich sterben. Also das sind ja, wie wir auch Dinge imaginieren, die spielen hier eine große Rolle. Also, und da möchte ich hineingehen und etwas auf Sie auf etwas hinweisen, nämlich auf die Wirkung der Bilder zum Altern, die ganz bedeutend sind auf das oder dafür, wie wir den Tod und als solches sehen. Nicht in modernen Gesellschaften besteht eben die Hoffnung, den eigenen Tod hinauszuschieben. Also ich habe schon mehrere Vorträge gehalten und so der durchgehende Resonanz und Kanon ist der meisten Menschen, die dann da sitzen, die sagen, ich möchte fit in die Kiste kommen. Und ich sage immer, sie sind ein Trottel. Also so wird das nicht funktionieren. Also das ist eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Also die ist so nicht, also das ist sozusagen eine Vision, eine Vorstellung, die schon schön ist, aber das ist sozusagen völlig an einer Wirklichkeit vorbei und möglicherweise auch an der Conditio Humana vorbei. Vielleicht gehört die Gebrechlichkeit und das Sterben auch zur Anthropologie des Menschen, damit ich auch von anderen besorgt, umsorgt werde. Vielleicht ist das auch etwas zutiefst Menschliches und gehört nicht ausgegliedert, gehört nicht weggeschoben. Also das ist eher meine sehr persönliche Perspektive. Als Altersbilder, die wir diese Wirklichkeit haben, sind ein Stück weit jene, die das Alter wegschieben. Wir haben diese Bilder, nicht, was heißt Alter, sie können beißen, hören uns nichts und sehen uns auch nichts. Und am besten gehen sie am Seniorentag zum Friseur oder Schwimmer. Nicht? Wir haben so eine Bilder vom Alter, die als solches sehr problematisch sind. Nicht? Die auch das, verstehen Sie, mit dem Alter grenzen wir auch den Tod und das Sterben aus. Nicht? Ich möchte aber doch zumindest ein Bild geben, wo das ein bisschen anders ausschaut, wo das nicht so heruntergeschönt ist und so beautifiziert ist, wie wir sagen. Schauen Sie sich den Keith Richards mit 60 an, schier, mit 70 immer noch schier. Also insofern, es gibt auch diese Variante des Älterwerdens. Und manche von Ihnen werden ja dieser Generation Babyboom durchaus angehören und das als solches miterleben. Auch jetzt, wenn Sie so ins Heim gehen, denken Sie sich schon, ja, das ist ein bisschen merkwürdig, was wir da so als Bild auf uns zugespielt bekommen. Und wir haben das, was der Professor Glaslauch vorher gesagt hat, das ist eine sehr schöne Arbeit von Nikolaus Schneemann aus dem Jahr 1987 über die Gerontophobie der Ärzte. Das ist eine exzellente Arbeit, wo er sehr gut anhand einer Studie beschreibt, was Ärzte machen, gemacht haben, wenn sozusagen dieser Tod in diesem Zimmer auftritt, wie sehr sie sozusagen hier durch diesen Berufsimpuls, den sie haben, des Helfens in Frage gestellt sind und damit dann auch ausweichen, dem Tod ausweichen und möglichst auch sozusagen einer geriatrischen Abteilung ausweichen, nicht? Also nicht auf solche arbeiten wollen. Und deshalb ist aus dieser Gerontophobie heraus ist dieses Anti-Aging entstanden, nicht? Also dieses Alter möglichst wegzuschieben, nicht? Also ich fühle mich jünger, als ich bin, sagen ja die meisten von Ihnen, die auch hier sitzen, denken es doch nach, wenn ich Sie fragen würde, wie alt sind Sie denn, sagen Sie alle jünger als der Kalender. Schauen Sie sich das hier an, Sie sehen das sehr schön, die drei Viertel jünger, da bei den 70- bis 79-Jährigen, da geht es ein bisschen zurück, wenn dann diese Mieselsüchtigen sterben, sind Sie wieder besser. Nicht? Also dann fühlen Sie da so ab 80, fühlen Sie sich wieder in einer besseren Gruppe. Und wir haben interessanterweise in der amerikanischen Werbeindustrie seit diesem Sommer eine neue Strategie, das Ende des Anti-Agings. Also interessante Welt, dass man sagt, nein, so wollen wir also in dieser Werbewelt doch nicht fortsetzen und wollen also hier ein bisschen eine Änderung. Kommt zum modernen Tod, also beziehungsweise noch einmal, auch hier hat Imhoff einen sehr schönen Gedanken. Also dass diese Zunahme der irdischen Lebenserwartung, die hat sozusagen dazu geführt, dass irgendwie trotz durch diesen Verlust des Glaubens irgendwie dieses Jenseits, es ist kürzer geworden. Es fragt sich sozusagen, bedeutet die Verdoppelung der Zahl irdischer Jahre nicht bei dem gleichzeitigen Verlust an Glauben, an die Ewigkeit nicht eine völlig neue Verschiebung und Darstellung als solches? Wir kommen zum dritten Punkt und das ist ja der hauptsächliche Punkt, um den es heute auch den ganzen Tag über geht, the revival of death, den wir hier sehen, Enttabuisierung über die Frau Saunders und die Kübler-Ross in den 1960er Jahren entstanden, neuer Umgang mit Sterben und Tod, der Sterbende mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen tritt in den Mittelpunkt. Es ist sozusagen nicht mehr der Priester und der Arzt, die zentral sind, sondern der Sterbende selbst. Wir denken an den Sterbenden, wir versuchen auf ihn hinzugehen, das Sterben wird individualisiert. Nicht, das ist ein, woher kommt das? Ich möchte Ihnen nur sagen, das hat nicht nur etwas mit der Medizin zu tun, dass sich die gedacht hat, jetzt machen wir das anders, oder die Pflege sagt, jetzt machen wir das anders, sondern es hat mit einem fundamentalen gesellschaftlichen Wandel zu tun, den wir als Individualisierung bezeichnen. Nämlich, wir sind freigesetzt aus traditionellen Bindungen, wir sind nicht mehr so zugehörig. Sie werden nicht mehr heute in den Bauernbund hineingeboren. Na, das ist vielleicht doch nicht mehr so. Man wird vielleicht Mitglied des Bauernbundes. Ne? Wird ja sein in der nächsten Zukunft. Also ist ja so vorgesehen. Ne? Also so einfach wird es nicht mehr gehen. Also das löst auf, verstehen Sie, das löst auch Zugehörigkeiten auf. Das führt zu stärkerer Individualisierung. Das sind diese Schübe, die wir sehen. Eine Entzauberung, nicht diese traditionellen Sicherheiten. Auch die Frage, welche Religiosität. Ich frage die jungen Leute, wie schaut das aus? Ja, ich gehe im Wald Bäume umarmen. Da denke ich mir, na schau, also. Also wir haben hier diesen Wertewandel, Revival des Todes. Wir sprechen über Erfahrungen des Sterben. Gestorben wird im Licht. In diesem Revival stärker in der Öffentlichkeit, die Palliativmedizin, die sich hier entwickelt, das traditionelle Leben mit dem Tod wird durch ein Leben mit dem Sterben. Das übergehe ich jetzt, denn wir haben auch aus der Soziologie etwas zur Sterbephase gesagt, aber will ich jetzt übergehen. Ich möchte, da so viele aus der Pflege da sind, doch etwas auch Ihnen mitgeben. Also das ist immer so mein Bedürfnis, ein Dienstleister zu sein. Also, ich möchte Ihnen drei Positionen mitgeben, die sehr gut in diese Welt des Sterbens, des Menschen, des Bezugnahme auf des Sterbens gut hineinpasst. Alle, die hier sitzen und in der Pflege tätig sind, kennen ihn selbstverständlich. Ich möchte Sie nur auch aus meiner Position mitteilen, dass ich das für einen guten Weg halte, wie das hier Tom Kitwood gemacht hat über seine Person-Centered Care, also dieses proaktive Handeln, das biografische Element, diese Gedächtnisbox, immer zu schauen, die Memory Box bei Kitwood, eine ganz bedeutende Geschichte in diesem Sterbeprozess, dass wir die dabei haben, dass wir mit dieser etwas machen. Darum gilt es auch frühzeitig Memory Boxen anzulegen. Also Gedächtnisboxen sind ein wichtiges Hilfsmittel, vor allem auch in der Demenz ein sehr wichtiges Hilfsmittel in der Arbeit. Also diese personenzentrierte Pflege, Einzigartigkeit des Menschen. Eine zweite Person, die ich Ihnen nahebringen möchte, die Ihnen vielleicht nicht so bekannt ist, ist Dawn Brooker, eine großartige Pflegewissenschaftlerin aus Großbritannien, die mit ihrem FIPS-Modell hier diese Values, die Wertschätzung, die stärker individualisierte Pflege, dass wir den Blickwinkel der gepflegten Person einnehmen und ein Social Environment, also dass diese Frage des Sozialen, des Du, Martin Buber hat so wunderbar hier das Ich und Du vorgelegt, da haben wir schon was, da hätten wir schon was, sind ein bisschen aus unserem Bewusstsein hinausgeraten. Und ich liefere Ihnen auch noch eine Schwester nach, Liliane Liuchli, ich habe sie unlängst in Wien gesehen, eine großartige Person. Also in dieser ganzheitlichen Pflege, da steckt etwas drinnen, was wir, glaube ich, ganz gut nehmen können. Und sie hat auch ein ganz gutes Modell, methodisch beobachten, beschreiben, befragen, bewegen. Nicht? Also hat sie mitgegeben. Und dann zu diesem Schluss, wo sie die Einleitung gemacht hat, eine neue Kultur des Alterns. Ich spreche von einem gelingenden Altern. Das Werden ist immer von Fragilitäten beeinflusst. Das Werden zu sich selbst, das Werden des Individuums, das geht nicht immer nur fit und gesund. Fragilität ist ein Bestandteil des Menschlichen. Also, und es gehört auch dazu, diese Fragilität anzunehmen. Und ich brauche dazu Verantwortung auch, und sozusagen auch Verantwortung des anderen, eine geteilte Verantwortung. Also eine Zukunft, Gleichzeitigkeit von Verletzlichkeit und Entwicklung. Es ist die Sorge des Menschen für andere, die bereichert. Das wissen Sie alle, ich gebe es nur Ihnen noch einmal mit. Also in der Verwirklichung von freundschaftlich gemeinter Sorge liegt auch die Möglichkeit, die eigene Verletzlichkeit und auch Endlichkeit anzunehmen. Ich greife hier auf Andreas Kruse zurück. Und das scheint mir, die Caring Community scheint mir ein weiterer Weg neben der Palliativcare, hier eine neue sozusagen Sichtweise auf diese letzte Lebensphase zu bringen und nicht diese Welt, nicht eine abgehobene Welt, die sozusagen doch nur in der Beobachtung sitzt, sondern in dieser Gemeinschaft ist. Ich bin schon bei meiner letzten Folie, also bin ja gut in der Zeit. Also möchte Ihnen aber zumindest noch zwei Dinge mitgeben aus der Obdachlosigkeit, ein Interview einer Dissertantin von mir, die gerade ihre Arbeit abgegeben hat, das mich sehr beeindruckt hat, das mich sehr berührt hat, was es bedeutet, wenn Sie in der Obdachlosigkeit alt werden. Wenn Sie sozusagen als Mensch auf der Straße alt werden und zu so einem Satz fähig sind, zu so einem Satz einer 51-jährigen Frau, die immer auf der Straße gelebt hat. Also das finde ich sehr beeindruckend und ist etwas, was mich sehr berührt hat. Und ein zweites möchte ich Ihnen mitgeben. Es ist notwendig, dass wir nicht diesen unablässigen Optimismus haben, diese Unablässigkeit des positiven Denkens, dieses Ausschaltens und Wegräumens der Krankheit. Die Dämonisierung der Krankheit halte ich gesellschaftlich für problematisch, dass sie das im medizinischen Bereich tun, selbstverständlich. Aber es kann nicht in der Gesellschaft so sein. Wir brauchen hier auch eine andere Akzeptanz dieser sozusagen verwundeten, verwundbaren Phase und nicht eine der Verdrängung. Ich bin schon bei meinen zwei letzten Bildern. Das ist ja das bekannteste Bild zum Sterben. Das sollten Sie auch weiter verwenden. Dieses Snoopy-Bild ist jedenfalls ein sehr schönes Bild. Das werden Sie immer sehen, wenn Sie Sterbevorträge hören, wird das Bild auf jeden Fall kommen. Und ich gebe Ihnen mein letztes. Emma Morano, 117 Jahre alt geworden und so eine Frage, und die auch sozusagen letztendlich für ihr Sterben, das ein sehr schönes beschrieben wird, ist ja heuer gestorben, was da in dieser Frau vorgegangen ist. Also ich finde sie bezaubernd und immer schön, sie als solches vorzustellen. Was hat sie gemacht, um alt zu werden? Sie hat 3 rohe Eier pro Tag gegessen. Ich weiß ja nicht, ob Sie jetzt zu Mittag rohe Eier essen. Die zweite Möglichkeit, 150 Gramm rohes Steakfleisch jeden Tag. Also vielleicht in der Früh jedenfalls ganz gut. Sie brauchen ja Proteine, das hilft Ihnen sozusagen in Ihrer Osteoporose, tut so ein bisschen was. Also so ein richtiges T-Bone Steak, also das gibt schon was. Also, aber was sehr wichtig war, dass immer beim Sozialen, sie hat immer selbst entschieden, was sie tut oder lässt. Immer selbst entschieden, was sie tut oder lässt. Auch hier eine Frau, die aus einer ganz anderen Zeit kommt, die kommt bitte nicht aus der Zeit der Generation Y und hat hier eine Perspektive, die ich sehr beeindruckend finde. Es hat dieses, es ist immer selbst zu entscheiden, was sie tut, selbstbestimmt zu leben, hat zu etwas geführt, was sie auch noch einmal zu einem Lächeln bringt. Kein Ehemann seit 1938. Vielen Dank.